Er ist ungewöhnlich. Speziell, würde man vielleicht heute sagen. Johannes, der Evangelist, der Jünger Jesu, schildert wenig über sein Persönliches und wie er aussieht. Da erfahren wir mehr von Matthäus und das lese ich mal kurz vor. Und vielleicht entsteht ja in unserem Inneren so ein Bild von Johannes dem Täufer. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaar und um seine Hüften einen Lendengürtel. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und vor der gesamten Jordan-Gegend gingen zu ihm in die Wüste. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Also vor meinem Auge entsteht tatsächlich ein Bild eines speziellen Menschen, der ungewöhnlich ist, auffällig, vielleicht merkwürdig, dass der sich sowas traut. Naja, man könnte sagen, manche Leute brauchen das eben, dass sie so auffallen. Lukas schildert uns die lange Version seiner Berufung, die ja bereits vor seiner Geburt stattfindet. Ein adventlicher Text, wir ziehen das mal ein bisschen noch vor den Advent. Dem Priester Zacharias und seiner Frau Elisabeth wird ein Sohn angekündigt. Obwohl sie schon alle Hoffnung aufgegeben hatten, ist Elisabeth einige Zeit später tatsächlich guter Hoffnung. Und ich lese aus Lukas 1 diese Szene vor. Der Engel, der dem Zacharias erscheint, sprach zu ihm: Du wirst voller Freude und Jubel sein. Und auch viele andere werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein in den Augen des Herrn. Er wird keinen Wein und keine starken Getränke zu sich nehmen. Und schon im Mutterleib wird er mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Viele Israeliten wird er zum Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Erfüllt mit dem Geist und der Kraft des Elia wird er vor dem Herrn hergehen. Durch ihn werden sich die Herzen der Väter den Kindern zuwenden. Und die Ungehorsamen werden ihre Gesinnung ändern und sich nach denen richten, die so leben, wie es Gott gefällt. So wird er dem Herrn ein Volk zuführen, das für ihn bereit ist. Also eine frühgeburtliche Berufung zu einem besonderen Dienst. Und auch vor der Geburt findet schon die erste Jesusbegegnung statt. Vielleicht habt ihr Lust, das mal nachzulesen. Da ist dann die Beschreibung, wie das Kind in Elisabeth zu hüpfen beginnt, als sie Maria, die Schwangere, mit Jesus sieht. Merkwürdig. Eine erste Begegnung. Also dieser Johannes der Täufer ist wirklich sehr speziell. Seine Geschichte ist speziell. Sein Auftrag ist sehr speziell. Er ist von Gott gesendet. So sagt Johannes der Evangelist, der Jünger Jesu. Und ich lese diese drei Verse aus Johannes 1, 3 bis 9. noch einmal vor, die das so zusammenfassen. Nun trat ein Mensch auf, er war von Gott gesandt und hieß Johannes. Er kam als Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen, damit durch ihn alle daran glauben. Er selbst war nicht das Licht. Sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Der, auf den er hinwies, war das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet. Das Licht, das in die Welt kommen sollte. Welche Wörter habt ihr gehört, die oft vorkommen? Es gibt so ein paar Wörter, die einem so hängen bleiben, fand ich. Habt ihr Licht? Genau. Und noch eins? Leuchten, Licht und Leuchten, genau. Dieser Komplex des Hellscheinens. Und mir blieb stark dieses mit dem Zeugensein und Hinweis. Das wird ja fast auch wortwörtlich überholt. Er ist ein Zeuge, er soll hinweisen. Johannes ist ein kantiger Mann. Er nimmt kein Blatt vor dem Mund und redet den Leuten nicht nach dem Mund. Er redet, was Gott ihm aufträgt. Er ruft die Menschen zu Gott, das ist seine Berufung. Und darin ist er sehr speziell und sehr einzigartig. Und dieser Auftrag, den er hat, ist ganz eng verbunden mit dem ersten Kommen Jesu auf diese Erde. Er soll das vorbereiten. Er soll die Menschen bereit machen für Jesus. Er ist Hinweisschild, Wegbereiter, Hinweiser, wenn es so ein Wort gibt. Und was Gottes Geschichte mit seinen Menschen angeht, was die Heilsgeschichte angeht, ist er natürlich einzigartig. So etwas wird es nie wieder geben. So jemanden, der die Menschen auf das erste Kommen Jesu vorbereitet. Niemand sonst hat diesen Auftrag, das ist nicht wiederholbar. Aber es wird etwas Prinzipielles von Gott darin deutlich und wie Gott in dieser Welt handelt. Gott nämlich bindet sich an einen Menschen, an einen sehr merkwürdig gekleideten und essenden Johannes den Täufer. Er will seine Mitarbeit. Gott zieht seinen Plan mit den Menschen nicht alleine durch. Er bindet sich an Menschen. Der große Gott macht sich abhängig von einem Johannes. Er bindet Johannes den Täufer in die Geschichte ein, in sein göttliches Handeln. Und das, liebe Gemeinde, das ist schon Evangelium. Gott gebraucht Menschen. Gott bindet sich an Menschen. Und er legt sich fest und er sagt, ich will mit den Menschen gemeinsam handeln. Ich will nicht gegeneinander oder alleine. Ich will gemeinsam in dieser Welt mit Menschen handeln. Er und wir. Die Frage, die sich daraus natürlich automatisch stellt, ohne dass man sie formulieren müsste, aber ich mache das jetzt einfach mal, ist, lassen wir uns einbinden? Lassen wir uns so gebrauchen von Gott? Lassen wir uns rufen und berufen? Oder haben wir uns manchmal nicht schon so ein bisschen zu gemütlich eingerichtet? So, das Leben läuft vielleicht gerade so einigermaßen rund. Jetzt bloß nicht daran noch rütteln und irgendwie eine große Berufung von Gott aus dem Hut irgendwie herbekommen. Vielleicht merkt er das ja gar nicht, dass wir gar nicht wollen oder nicht wirklich bereit sind. Bloß nicht auffallen. Aber vielleicht will Gott schon längst etwas Besonderes mit dir machen, etwas Wichtiges tun und wartet eigentlich nur noch geduldig darauf, dass du sagst, ah, na gut, ich will, aber mach's nicht so schwierig. Alle Berufung nützt ja nichts, wenn der Berufene sich nicht berufen lässt. Und wenn er nicht bereit ist, die Aufgabe tatsächlich zu übernehmen, zu der er eigentlich berufen ist. Gott zwingt nicht. Als ich diesen Satz formulierte, dachte ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob nicht Gott manchmal doch zwingt in besonderen Ausnahmesituationen. Deshalb mal diese Einschränkung. Aber grundsätzlich glaube ich, dass Gott unser Ja haben möchte. Ja, ich will. Ich weiß nicht, was passiert, aber ich lasse mich rufen. Liebe Gemeinde, das ist schon Evangelium, dass Gott mit uns, mit dir, mit mir auf dieser Erde handelt. Dass er in seinem Reich mit uns etwas anfangen kann und dass er nicht wartet, bis wir perfekt sind, denn das könnte unter Umständen lange dauern. Ja, ich wollte es jetzt nicht so hart sagen, aber ich denke auch eher, dass er dann bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten müsste. Denn wir sind unperfekt. Und damit meine ich jetzt keinen hier speziell, sondern mehr so uns alle. Wie Johannes der Täufer es auch war. Das war auch nur ein Mensch. Und es macht nichts. Im Gegenteil, das ist gut, weil Gott uns so gemacht hat, dass wir Menschen sind. Und weil Gott trotzdem Macht hat, weil Gottes Macht dadurch gar nicht eingeschränkt wird. Es sei denn, wir handeln gegen ihn. Aber Gottes Macht kann durch uns trotzdem in dieser Welt zum Wirken kommen, obwohl wir unperfekt sind. Halleluja, das ist doch großartig. Das heißt aber auch, es gibt keine Entschuldigung. So nach dem Motto her, ich muss erstmal noch geistlich ein bisschen wachsen. Wobei auch da mache ich wieder die Einschränkung. Natürlich gibt es auch solche Zeiten, die wir für uns brauchen. Die wir brauchen, um irgendwelche Themen zu bearbeiten oder Ruhe brauchen. Aber grundsätzlich will Gott unser Ja. Während ich diese Zeilen vorbereitet habe, fiel mir ein Text in die Hand. Ich habe gerade die Jalousie in meinem Büro runtergezogen und da stand irgendwie Kalender oder sowas und da standen folgende Zeilen. Ich wünsche dir Mut zum Anderssein. Trau dich, auch mal gegen den Strom zu schwimmen, wenn das deinem Fühlen und Denken entspricht. Geh nicht unter in der Masse. Tue nichts, nur weil es alle tun. Mach dir deine eigenen Gedanken. Triff deine eigenen Entscheidungen. Vertraue deinem Herzen. Gott hat dich ganz besonders gemacht. Lebe das Deine. Steh zu deiner Einzigartigkeit. Keiner ist wie du. Damit ist nicht gemeint, dass wir jetzt besonders kauzig werden sollen, um besonders einzigartig zu erscheinen. Wir sollen schon Gott unsere Ecken und Kanten abschleifen lassen. Aber es meint, dass wir uns eben in unserer Einzigartigkeit von Gott gebrauchen lassen können und sollen und dürfen. Weil es da auf Gott ankommt, auf seine Macht, nicht auf das, was wir alles schon toll können. Johannes der Täufer ist, und dieses Wort kommt in verschiedenen Formulierungen 6-mal in diesem Text vor, er ist Zeuge. Das ist sein Auftrag, Zeuge sein. Er weist auf etwas hin, beziehungsweise auf jemanden. Und es geht gar nicht darum, dass die Leute ihn, Johannes, sehen und ihn gut finden und alles, was er sagt, sondern dass sie Jesus sehen, der in diesem Text so gar nicht vorkommt. Da ist immer die Rede von dem Licht. Das war ja auch das, was uns so im Ohr blieb, das Licht. Die Menschen sollen Jesus sehen. Johannes ist nur Zeuge. Sein Auftrag war es, als Zeuge auf das Licht hinzuweisen. Er selbst war nicht das Licht. Und dann nochmal, sein Auftrag war es, auf das Licht hinzuweisen. Das wiederholt sich wortwörtlich. Und er sagt es später im Text auch in der Auseinandersetzung mit den geistlichen Leitern, beziehungsweise denen, die geschickt wurden, um mal zu klären, wer ist denn überhaupt der Johannes. Er sagt, ich bin nicht das Licht. Ich bin nur der, der zeigt, wo es ist. Ich bin nicht der Messias, ich bin auch nicht Elia, ich bin nicht der Prophet. Das heißt nicht, dass Johannes als Mensch unwichtig ist. Gott hat ihn so gebraucht, wie er eben ist als Mensch. Bereit, Grenzen zu überschreiten und besonders zu sein, speziell zu sein. Aber es ist so, dass Gott hier dem Johannes eine Grenze zeigt, die ihn entlastet. Gott erwartet nicht, dass Johannes die Welt rettet. Dafür ist Johannes nicht da. Er muss nicht die Welt retten. Dafür kommt Jesus in die Welt, der Messias, der Erlöser. Obwohl diese Berufung des Johannes ja sein ganzes Leben umkrempelt. Er geht in die Wüste, er predigt, er wird speziell, das ist schon eine ganz schöne Veränderung. Wer traut sich sowas? Obwohl diese Berufung sein ganzes Leben verändert, ist er nicht der, der die Menschen rettet. Ich fand vor einigen, das muss schon Monate her sein, einen kurzen Text auf Englisch. He is God, I am not, hurra. Auf Deutsch ungefähr, er ist Gott, ich bin es nicht, hurra. Vielleicht müssen wir uns manchmal daran erinnern. Wir sind wichtig, aber wir sind nicht Gott. Das erwartet niemand von uns, zumindest Gott selbst nicht. Denn er ist es, er ist Gott. Er rettet die Menschen. Jesus ist das Licht, das die Menschen brauchen. Liebe Gemeinde, man kann das natürlich als Affront empfinden. So, aber wir sind doch auch Licht der Welt. Und ich finde das eher entlastend. Wir müssen nicht die Welt retten. Wir müssen uns tatsächlich nicht um jeden Menschen in dieser Welt kümmern. Aber vielleicht um den einen, den Gott uns besonders aufs Herz legt. Das schon. Wir müssen nicht für jeden Menschen auf dieser Welt beten, aber vielleicht für die 5 oder 17, die Gott uns aufs Herz legt. Eigentlich müssen wir nur unserer Berufung gemäß leben, Hinweiser sein, moderne Johannes der Täufers zu sein. Johannes der Täufer predigt Umkehr, er predigt Reich Gottes und Veränderung. Und allein damit man das hören konnte, musste man schon sich ein bisschen verändern und in die Wüste gehen. Man musste sich Zeit nehmen und Mut haben, zu einem Menschen zu gehen, der speziell ist. Warst du etwa auch bei diesem komischen Prediger? Ja, nee, weiß gar nicht, ob ich da nur aus Versehen. Also es brauchte schon einen gewissen Mut und Zeit, sich dem auszusetzen. Und Johannes sagt den Menschen ganz klar, dass sie so nicht weitermachen können wie bisher. Es ist eine ganz spezielle Situation. Jahrzehntelang, eigentlich jahrhundertelang, hatte Gott nicht geredet zu dem Volk. Man lebte sozusagen von der Tradition, von der Konserve oder von der Reserve. Inwieweit das noch lebendiges Leben mit Gott war, kann man mal so als Frage in den Raum stellen. Das möchte ich jetzt nicht bewerten. Vielleicht war es ein bisschen mehr Verwaltung des Glaubens und der Religion. sicher immer noch kostbar und heilig, aber nicht so dieses Lebendige, was Gott versprochen hat. Johannes spricht anders und er schafft es mit Gott oder durch Gott, die Menschen in ihre Sehnsucht zu bringen und dass sie wieder fühlen, ey, da muss doch noch mehr sein. Ich will Veränderung, ich will, dass da was Neues passiert. Es gibt diesen banalen Spruch, wer nichts Neues tut, wird nichts Neues erleben. Ich mag den gar nicht, aber er ist so wahr. Die Menschen machen etwas Neues, indem sie in die Wüste gehen, indem sie sich taufen lassen. Und sie drücken damit aus, ich habe so Sehnsucht nach Neuem, nach Leben, nach Gott. Und viele von ihnen gehen ja nachher auch zu Jesus und erleben noch viel mehr grundlegend Neues. Gott braucht von uns die Bereitschaft, dass wir aus der Routine auch mal ausbrechen, unser Leben unterbrechen und uns neu ansprechen lassen von ihm. Und ich denke, dass es gelegentlich mal an der Zeit ist zu fragen, warum machen wir das eigentlich alles? In den Gottesdienst gehen, in der Gemeinde mitarbeiten, Geld geben, in der Bibel lesen, Hauskreis besuchen. Warum? Tradition und Routine und Rituale sind gut. Und ich erlebe immer mehr, je älter ich werde tatsächlich, wie gut mir das tut, nicht jedes Mal neu alles durchdenken zu müssen. Und sie können tragen in Zeiten der Not, wenn man eben nicht mehr so an die eigentliche Quelle kommt für eine Zeit. Aber irgendwann brauchen wir auch wieder dieses klare, frische Wasser, das ganz direkt von Gott zu uns fließt, den ganz direkten, eigenen, persönlichen Kontakt zu Gott. Vielleicht sogar mit einem neuen Blick auf Gott. Vielleicht indem wir mal so tun, als wüssten wir noch gar nichts und lassen uns mal neu auf Gott ein. Ich glaube, dass das manchmal tatsächlich hinderlich sein kann, dass wir schon so viel wissen über Gott und so viel Bibelstellen kennen und wissen, wie es geht. Vielleicht ist es mal wieder an der Zeit zu sagen, ich öffne meine Hände und will nochmal neu fragen, wie Gott eigentlich ist. Nochmal zu Johannes dem Täufer. Damit er seinen Auftrag ausführen kann, braucht es den Mut, und den hat er, sich unbeliebt zu machen. Denn das, was er da predigt, gefällt nicht jedem. Oh, ich hasse das. Ich bin harmoniesüchtig, weiß ich nicht, aber es ist doch schön, wenn wir alle schön miteinander klarkommen. Wer will sich denn unbeliebt machen? Was ist das denn für ein Auftrag? Und das ist eben nicht der Auftrag. Das ist etwas, was nebenbei passieren kann. Johannes der Täufer, er eckt an, bei Theologen, sicher auch bei Menschen aus dem Volk. Ich wünsche mir den Mut, anzuecken, da wo es nötig ist. Nicht um aufzufallen, aber da wo es nötig ist, um das zu machen, was Gott will. Nicht damit unnötig Menschen im Weg zu stehen, weil sie sich an mir stoßen, sondern wenn, dann sollen sie sich am Evangelium stoßen. Ich will Wegbereiter sein, nicht Hindernis. Und ich will Hinweis sein auf den, der größer ist als mein eigenes Leben und als meine Weisheit. Liebe Gemeinde, ich glaube, dass das etwas ist, was wir von Johannes lernen können oder uns abgucken können oder ja, wo wir uns neu auf den Weg machen können, dass wir uns neu dazu entscheiden, das zu sein, was wir sein sollen, Wegweiser. Ein Wegweiser auf den, der mehr Macht hat als wir selber. Ein Hinweis auf den, der auch dann da ist und trägt, wenn uns etwas nicht gelingt. Auf den, der uns Orientierung gibt in dieser Zeit, wo vieles doch sehr willkürlich ist. Johannes der Täufer weist von sich weg auf Jesus, auf das Licht der Welt. Und das gelingt, obwohl er so speziell ist, dass man denken könnte, Mensch, die müssen doch nur den Blick für Johannes haben und dass er so komisch ist. Aber irgendwie gelingt das, dass die Menschen diesen Blick auf das neue Leben, auf das Licht und Jesus bekommen. Johannes schaufelt tatsächlich den Weg frei für eine Begegnung mit einem Gott, der anders ist, als die Leute ihn bis dahin erfahren haben. Der nicht zerstören und strafen will, sondern neues Leben schenkt und das Leben verändert, die Herzen verändert. Ich lade ein, dass wir uns von Johannes anstecken lassen. Er lässt sich von Gott beauftragen. Haben wir doch den Mut, uns von Gott beauftragen zu berufen zu lassen. Vielleicht zu etwas, was wir schon längst machen. Vielleicht zu dieser ganz allgemeinen Aufgabe, die wir haben als Christen in dieser Welt, auf das Licht hinzuweisen. Vielleicht auch zu etwas ganz Speziellem. Dann sei speziell. Nicht um andere zu ärgern, sondern um die Berufung zu leben. Lasst uns den Mut haben, das in Kauf zu nehmen, dass Menschen sich auch mal über uns ärgern. Oder über das, was wir, auf das wir hinweisen. Lasst uns wieder neu mit leeren Händen vor Gott stehen und ihn neu erleben. Weil er immer noch anders ist, als wie wir ihn schon kennen. Und ich glaube, was ganz grundlegend ist für diese Berufung, ist, dass wir selber Christus als Licht in unserem Leben erleben. Denn sonst ist es nur Gerede, Theorie, eine Wahrheit, die wir weiterbringen. Aber ich glaube, dass das die Grundlage ist, dass wir selber Christus als Licht erleben und dann das in unseren Worten auch ausstrahlt. Ich habe eben gesagt, ich lade dazu ein. Ich kann gar nicht dazu einlehnen. Gott lädt uns natürlich ein, letztendlich unser Leben zu verändern, Wegweiser zu sein für Jesus-Begegnungen. Ich sag mal Amen.